Jetzt ist das verkehrte Buch im Schach. Ja, das Thema ist ja schon bekannt, wurde schon angesagt, die Jahreslosung, die uns durch dieses neue Jahr begleiten soll. Ich finde es schön, dass wir für jedes Jahr ein Wort haben, für jeden Monat gibt es einen Monatsspruch, für jede Woche einen Wochenspruch und dann noch die Tageslosung. Bonhoeffer hat mal gesagt, es ist gut, wenn man Worte öfters mal überdenkt, über sie nachdenkt, sie aufnimmt. Ist auch gut, mal fortlaufend die in der Bibel zu lesen, aber einzelne Worte auch mal ganz intensiv zu betrachten. Ja, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In der alten Lutherbibel steht das etwas kräftiger. Den werde ich nicht hinausstoßen, heißt es da. Dieses Wort abweisen ist so ein bisschen weichgespült. Ja, uns im Wilhelmshof hatten wir manchmal Alkoholiker, die sehr schwierig waren, immer wieder rückfällig, und dann kamen wir an den Punkt, wo wir sagten, jetzt müssen wir es rauswerfen. Es geht nicht mehr, auch der anderen wegen. Mir hat es immer sehr leid getan. Ich habe immer noch versucht, immer noch mal irgendwie eine Brücke zu bauen. Manchmal hat es auch geklappt. Wir hatten einen, den haben wir lange ertragen auch. Und dann ist er gegangen. Und dann kam er nach einem Jahr wieder und sagt, ich bin frei. Kommt jetzt öfters in Wilhelmshof. Und für uns ist das ein großes Wunder. Weil keiner von uns hat mehr damit gerechnet, dass er es noch schaffen wird. Hat auch eine Partnerin jetzt. Jesus konnte auch hart sein. Als er von sein Leiden ankündigt, den Jüngern, da ist der Sprecher im Jüngerkreis, Petrus, dann aufgestanden und hat gesagt, also Jesus, das darf dir nicht passieren. Und was sagt Jesus? Weiche hinter mich, du Satan. Das war schon sehr hart. Oder Jesus erzählt vom Endgericht, da werden Menschen kommen und zu ihm sagen, also wir haben doch in deinem Namen alles Mögliche getan, Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und Jesus sagt, und ich werde ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Es war keine innere Beziehung da zwischen dir und mir. Und dann ist das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Gäste sind geladen, sind gekommen, sitzen alle an Tischen und der König geht dann, guckt sich die Gäste an und bleibt vor einem stehen. Und spricht ihn an und sagt, Freund, wie bist du hereingekommen? Du hast kein hochzeitliches Kleid an. Wie ist das mit euch? Habt ihr das hochzeitliche Kleid heute an? Das ist eine Geschichte. Ein junger Mann, drogenabhängig, wusste nicht mehr, wie es weitergeht in seinem Leben. Er war obdachlos geworden. Und dann geht er zu seinem Patenonkel. Und er nimmt ihn auch auf und sagt ihm, das war Sonnabend, sagt er, morgen gehst du mit mir in den Gottesdienst. Er sagt, das geht nicht, ich habe nur ein T-Shirt an, kurze Hosen, kann ich nicht in den Gottesdienst gehen. Nächsten Morgen steht der Patenonkel vor dem jungen Mann, vor dem Bett des jungen Mannes, sagt, aufstehen. Und er steht da mit kurzen Hosen und T-Shirt, der Onkel. Und der war klar, er geht mit. Ja, das hochzeitliche Kleid, das ist das Kleid der Gerechtigkeit. Oder auch das Kleid des Heils, wie die Bibel sagt. Und dieses Kleid bekommen nur Sünder. Keine Selbstgerechten. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die mir gesagt haben, also wenn es Gott gibt, ich bin ein guter Mensch. Also er kann mich nicht abweisen, wenn ich mal komme zu ihm, wenn es ihn gibt. Aber ich müsste dann sagen, das irrst du dich leider. Mit deinen guten Taten kannst du nicht vor Gott glänzen. Das hochzeitliche Kleid ist ein Geschenk. Das sind zwei Menschen im Tempel und beten, auch im Gleichnis von Jesus. Ein Pharisäer, der Gott dankt, dass er guter Mensch ist, nicht so wie der dahin steht, der Zöllner. der sich nicht nach vorne traut zum Altar, sondern betet: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus in dem Gleichnis: Und dieser geht gerechtfertigt nach Hause. Der hat jetzt das Kleid der Gerechtigkeit angezogen bekommen. Ja, Jesus möchte ja, dass Menschen zu ihm kommen, dass wir zu ihm kommen, jeden Tag neu. Zu ihm kommen und auch bei ihm bleiben. Am Ende haben Jesus ja fast alle verlassen. Nur die Frauen, die waren mutig. Die Frauen sind meistens in solchen Situationen mutiger als die Männer. Die Frauen kommen in der Bibel eigentlich sehr gut weg, denke ich. Ja, ich hatte ja im Männerkreis hatte ich gefragt, wer hat euch denn eingeladen, zu Jesus zu kommen? Oder wie war das bei euch? Wie seid ihr zu Jesus gekommen? Und das war schon ganz interessant. Wir haben das auch bei uns in einem Hauskreis gemacht, Hausbibelkreis, dass jeder mal so erzählt hat, wie er denn zu Jesus gekommen ist, welche Menschen ihn da auf die Spur gebracht haben oder wie er einfach Jesus kennengelernt hat. Das war schon sehr auch gut zu hören. Als Jesus seine Jünger beruft, ist einer dabei, Philippus. Und der Philippus hat einen Freund, Nathanael. Und den möchte er gern auch zu Jesus bringen. Und dann geht er zu ihm, erzählt ihm von Jesus und sagt: Du musst unbedingt den Jesus kennenlernen. Das ist der Messias. Er kommt aus Nazareth. Und da sagt er: Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist so wie bei uns in der Altmarkt, in unserer Gegend heißt das, was kann aus Ortsbringer schon Gutes kommen? Also einen schlechten Ruf, Ortsbringer. Und dann kommt er aber doch, das heißt, der Philippus sagt: Komm und sieh, also überzeug dich doch selbst. Und er kommt und Jesus sagt zu ihm: Also ich habe dich schon lange gesehen, als du unter dem Feigenbaum saßt, habe ich dich gesehen. Und wir wissen ja, das steht in der Bibel auch, Jesus konnte in die Herzen der Menschen schauen. Und er hat diesen Nathanael ins Herz gesehen, hat gesehen, er ist ein suchender, ein fragender Mensch. Und dann gibt es die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen, die mit Jesus ins Gespräch kommt und Jesus ihr zeigt, was im Leben nicht in Ordnung ist. Und ihr dann geht auch um das Gebet, wo es heißt, wo sollen wir anbeten? Jesus sagt: Geist in der Wahrheit, beten wir an. Und dann rennt sie in ihr Dorf und berichtet den Mitbewohnern dort, dass sie den Messias gefunden hat. Und die kommen auch und sehen das dann. Ein wichtiges Wort in der Bibel ist das Wort von Jesus, der sogenannte Heilandsruf, wo Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es sind alle eingeladen, aber Jesus weiß auch, es werden nicht alle kommen. Manchmal sagen Menschen: Warum gibt es bei uns ja keine Erweckung in unserem Land, großen Stil? In Afrika, Südamerika gibt es große Erweckungen. Dort haben die Menschenfischer große Erfolge. Wir freuen uns heute, wenn wir mal einen Fisch an Land ziehen. Es hat schon seine Gründe. Ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, die übersättigt ist. Ja. Wir haben alles, keine Not. Gut, es ist die Pandemie, die uns zu schaffen macht. Aber es ist auch nicht so, dass sich die Kirchen füllen. Im Gegenteil, werden immer leerer. Ich denke auch Schuld der Kirche, weil Gottesdienste nicht stattfinden. Ja, die mühseligen und Beladenen sind eingeladen. Und da gibt es viele, aber viele laufen eben in falsche Richtungen. Im Thessalonischer Brief schreibt Paulus, dass er in einer schwierigen Situation ist. Es sind Menschen da, die ihn also bedrängen, die gegen ihn sind, die ihn verachten, gegen ihn arbeiten. Er hat es schwer, Menschen zu Jesus zu führen. Und dann sagt er diesen Satz: Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und ich denke, das müssen wir einfach wissen. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Die diakonischen Werke sind immer entstanden, weil dann Christen da waren, die die Not der Menschen gesehen haben. Menschen schuldbeladen, mit Krankheit beladen, die Bindungen hatten, die ausgestoßen waren. Ich lese gerade ein Buch über Menschen, die solche Einrichtungen, diakonische Einrichtungen gegründet haben, im 19. Jahrhundert, auch davor noch. Sie haben die Nöte dieser Menschen an ihr Herz gelassen. Dann haben sie angefangen, ganz bescheiden oft, haben irgendwo ein Haus gemietet oder ein Haus gebaut, mit Spenden gebaut meistens, sie hatten kein Geld und haben diese Menschen aufgenommen. Der Wilhelmshof ist auch im Grunde genommen so gegründet worden. Da waren Menschen da, die haben damals entgegen der allgemeinen Meinung gesagt, man kann alkoholkranken Menschen helfen. Damals hat man Trinker gesagt. Es sind sicher viele da, die wollen auch raus aus ihrer Sucht, ihrer Not. Und darum, um die Jahrhundertwende sind in Deutschland also viele Trinkerheilstätten gegründet worden. Unter anderem auch damals der Wilhelmshof 1909. Es ging nicht nur darum, diesen Menschen aus ihrer Not herauszuhelfen, sondern das Anliegen war auch, sie zu Jesus zu führen, in den Glauben nahezubringen, was auch bis heute auch unser Anliegen ist. In der Einladung sagt Jesus dann am Ende, wer zu mir kommt, sich auf mich einlässt, wer mir nachfolgt, der wird Ruhe finden für seine Seele. Und das, denke ich, ist ein großer Schatz, dass wir bei Jesus zur Ruhe kommen dürfen. Immer wieder neu. Auch in dieser Zeit, die so schwierig ist. Wir haben in Wilhelmshof Gebetszeiten. Wir treffen uns jeden Abend auch zum Gebet und einmal in der Woche auch zum gemeinsamen Abendmahl. Und wir merken, wie das in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist. Manchmal ist dann ja so eine Routine dann dabei erstmal. Aber wenn dann Zeiten da sind, wo Nöte da sind, wo Bedrängnis da ist, merkt man, wie wichtig es ist, dass man dran geblieben ist. Dass man nicht nachgelassen hat. Auch wenn es manchmal nicht so unbedingt jetzt allzu so wichtig erscheint. Ja, Jesus wartet auch auf unsere Einladung, dass wir ihn bitten, komm zu mir, komm in mein Leben. Nicht nur so wie beim Mittagsgebet, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Da ist ein Junge, der soll dann das Mittagsgebet sprechen da und es gibt Milchreis und dann betet er, komm Herr Jesus, sei unser Gast, dann siehst du, was du uns beschert hast. Jesus möchte Mitbewohner sein bei uns, nicht Gast. Er möchte Zugang haben zu jedem Raum unseres Lebens, unseres Herzens. Ich singe öfters mal früh so für mich in meiner Andachtszeit das Lied von Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Und da heißt es, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden die ein Heiligtum noch werden. Also diese Bitte, Herr, komm in mir wohnen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir Jesus jeden Tag einladen, am Morgen schon, Herr, komm in mir wohnen. Ja, diese Jahreslosung hat ja noch einen Vorspruch. Der ganze Text in Johannes 6, 37 heißt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder hinausstoßen. Das heißt, es kommen nur die zu Jesus, die der Vater ihm gibt. Auserwählte. Ich frage mich öfters jetzt, warum kann ich glauben? Warum gehöre ich zu Jesus? Ich habe zwei Schwestern, eine war auch gläubig und beide schon gestorben. Die andere war auch christlich erzogen, aber ist einen anderen Weg gegangen. Warum darf ich Christ sein? Das ist für mich ein Geheimnis, ein Geschenk. Vom Vater auserwählt. Auserwählt. Die Frage, wozu auserwählt? Ich weiß nicht, wer jetzt die Europameisterschaft im Handball verfolgt. So eine junge Nationalmannschaft, die jetzt in Deutschland für Deutschland spielt da. Die sind also auserwählt aus vielen Hunderten oder was weiß ich, Handballspieler, die Besten, die Elite, wurde auserwählt. Und sie spielen für ihr Land, für unser Land, mit ganzem Einsatz und wissen auch um ihre Verantwortung. Wir sind nicht auserwählt, um ein Leben auf sonnigen Höhen zu führen. Die Sportler, die auserwählt wurden, die haben auch hart trainiert. Denen ist das nicht so unweigerlich so geschenkt worden, mitspielen zu können. Als der Saulus bekehrt wurde zum Paulus, da wurde dem Hananias, der ihn dann besuchte dann und ihn gesegnet hat, von Jesus gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das meinen Namen tragen soll vor den Heiden und Könige und in Israel. Und dann sagt er noch dazu, und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meinetwillen. Zum Auserwähltsein gehört auch das Leiden mit dazu. Das Leiden um Christi willen. Wir bleiben Werkzeuge in Gottes Hand. Auch in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass wir Könige und Priester sind. Ich habe das Wort lange nicht so beachtet, aber es wird mir immer deutlicher. Wir sind Könige und Priester, wenn wir zu Gott, zu Jesus gehören. Das heißt, wir haben Aufträge, jetzt hier schon, aber auch in der Ewigkeit. In Offenbarung 14, Vers 4 steht, diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und da kommt dieses Wort Erstling vor. Wir, die wir jetzt zu Jesus gehören, wir sind Erstlinge. Aber Jesus hat noch andere, die dazukommen sollen. Wo Erstlinge sind, kommen immer noch weitere dazu. Also Gott ist größer, als wir denken. Und seine Liebe ist grenzenlos und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. So steht es im Klagelieder, Kapitel 3. Ich hatte kürzlich die Trauerfeier für unseren Pflegesohn zu halten. Ich hatte schon mal erzählt, wir hatten 5 Jahre einen Pflegesohn, der kam mit 14 Jahren zu uns. Sehr verhältnisgestört, aus schwierigen Verhältnissen. Es war auch, unsere Beziehung miteinander war auch schwierig. Wir hatten 2 kleine Töchter noch, hatten nur ein Kinderzimmer erst, später hat er noch ein eigenes Zimmer bekommen. Er hat dann auch eine Ausbildung noch gemacht, er war sehr intelligent, sehr begabt, aber das kam alles nicht zum Tragen, weil die mitmenschlichen Beziehungen nicht stimmten. Er hatte ein sehr schwieriges Leben, von ganz einfach Kindheit an bis zuletzt. Und als ich dann über der Traueransprache saß, da fiel mir das Wort ein aus dem Psalm 103. Der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Und das ist meine große Hoffnung für ihn. Wir haben über den Glauben gesprochen, aber er konnte ihn nicht annehmen. Er war nicht auserwählt, würde ich sagen heute. Aber ich weiß, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass es einen Ausgleich gibt bei Gott. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und da heißt es in dem Gleichnis, als der reiche Mann dann am Ort der Qual ist, du hattest dein Gutes im Leben, wird ihm gesagt von Abraham. Aber der arme Mann, dem ging es schlecht. Jetzt geht es dir schlecht, aber ihm geht es gut. Es wird einen Ausgleich geben für Menschen, die so viel Unrecht und Ungerechtigkeit erlebt haben. Ja, ich denke schon, wir werden noch ins Staunen kommen über die Wege, die Gott mit einzelnen Menschen geht. Hat mir jemand gesagt, in der Ewigkeit werden wir staunen über die Menschen, die da sind und über die, die nicht da sind und am meisten, dass wir selber da sind. Ja, ich staune jetzt schon auch, wenn ich auf mein Leben zurücksehe, über die Führung, die Gott da geschenkt hat. Und ich denke, am Ende unseres Lebens wird Jesus sagen, komm, denn ist alles bereit, wie wir es auch zum Abendmahl immer sagen. Kommt, ist alles bereit. Er wartet auf uns. Ich hatte mir jetzt bei der oder Trauerfeier kam mir der Gedanke, wir sprechen ja manchmal von Todeskandidaten. Das sind Todeskandidaten. Aber die, die zu Jesus gehören, sind Ewigkeitskandidaten. Vor uns liegt die Ewigkeit. Ja, nehmen wir dieses Wort mit ins neue Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und jeden Tag dürfen wir kommen, sollen wir kommen. Gott will uns jeden Tag neu beschenken. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Einladung, die jeden Tag neu steht. Und dass wir zu dir kommen dürfen, auch so wie wir sind. Auch mit unseren Lasten, unserer Schuld, auch mit unseren Freuden und Sehnsüchten. Danke, dass du für uns da bist, dass du der gute Hirte bist, der uns führt jeden Tag. Du bist ein treuer Wegbegleiter. Wir dürfen uns auf dich verlassen. Auch in den schwierigen Situationen bist du da. Du kennst den Weg und das Ziel. Und wenn wir bei dir bleiben, wirst du uns ans Ziel bringen. Herr, wir befehlen uns dir an, auch für diese neue Woche, bitten dich auch da um deine Führung. Segne du die Gemeinde hier, segne du unsere Familien, segne du unser Land und auch die, die die Verantwortung haben in unserem Land, auch in dieser schwierigen Zeit jetzt. Gib ihnen Weisheit für alle ihre Aufgaben, ihre Entscheidungen. Bleibe du, Herr, mit deinem Frieden und Segen und Schutz bei uns. Amen.
Amen.
Ja, und jetzt kommt, es ist alles bereit.
Also, ich wollte noch was Schönes sagen.